NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Annette Wieners. Schönen guten Abend. Und das sind einige unserer Themen. Biarritz, der G7-Gipfel läuft und mit ihm spitzen sich Streitigkeiten zu. Teilsanierung, Hauseigentümer, die ihren Bestand nur teilweise sanieren sollen, Steuervorteile bekommen. Es brennt in Griechenland und Brasilien. In Dresden bereitet die Union ihren Wahlkampf-Endspurt vor. Und am Ende unserer Sendung haben wir den Sport vom Sonntag. Aber zuerst nach Biarritz. Auf dem Gipfeltreffen der G7-Staaten gibt es offenbar einige Empfindlichkeiten und auch Missverständnisse. Zum Beispiel beim Thema Handelsstreit zwischen den USA und China. Da hieß es erst, US-Präsident Trump habe eingewilligt, die Differenzen mit China nicht weiter zu verschärfen. Später wurde das wieder zurückgenommen. Oder auch beim Atomstreit mit dem Iran. Der französische Präsident Macron meinte wohl einen Moment lang, man habe sich unter den G7 auf eine gemeinsame Linie für den Umgang mit dem Iran geeinigt. Trump widersprach dieser Darstellung. Und dann gab es heute Nachmittag einen Überraschungsbesuch. Arthur Landwehr berichtet aus Biarritz.
Die Sensation kam am späten Nachmittag. Völlig überraschend landete der iranische Außenminister Zarif im französischen Biarritz, anscheinend eingeladen vom französischen Präsidenten Macron. Ebenso traf der französische Außenminister beim G7-Treffen ein. Ob und in welcher Weise nun Bewegung in den Konflikt über den Umgang mit Iran gekommen ist, bleibt allerdings offen. Nach Angaben der französischen Regierung wird Außenminister Jean-Yves Le Drian mit Zarif sprechen. Begonnen hatte der Gipfeltag in Biarritz nämlich mit einer Irritation in Sachen Iran. Es gäbe eine gemeinsame Linie zu Iran und der französische Präsident werde eine G7-Botschaft überbringen. Er solle die begonnenen Gespräche fortsetzen. Kaum hatte der Élysée-Palast dies bestätigt, dementierte Donald Trump. So etwas sei nicht besprochen worden und Emmanuel Macron selbst ruderte zurück.
L'Iran a dégagé deux lignes de force communes.
Zuallererst will kein Mitglied der G7, dass der Iran je über Atomwaffen verfügt. Und zweitens sind alle Mitglieder der G7 zutiefst der Stabilität und dem Frieden in der Region verpflichtet und wollen daher keinesfalls irgendetwas unternehmen, was diesem schaden kann. Auch Donald Trump hatte sich für einen Deal mit Iran ausgesprochen. Dass nun Zarif in Biarritz ist, stärkt Macron massiv in seinen Vermittlungsversuchen. Geeinigt haben sich die Staats- und Regierungschefs darauf, Brasilien beim Kampf gegen die gigantischen Waldbrände am Amazonas zu helfen, Forderungen mit Sanktionen Druck auszuüben oder das Freihandelsabkommen der EU mit Südamerika aufs Eis zu legen, sind wohl vom Tisch.
Il y a une vraie convergence pour dire, on se met tous d'accord pour aider au plus vite possible les pays qui sont frappés par ces feux.
Es gibt ein echtes Einverständnis, dass wir uns zusammentun, um den vom Feuer betroffenen Ländern so schnell wie möglich zu helfen. Wie das konkret passieren soll, muss aber noch verhandelt werden. Im Mittelpunkt der Arbeitssitzung aber stand der internationale Handel. Dem Vernehmen nach warnten die Gipfelteilnehmer den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, dass sein Handelskrieg mit China die Weltwirtschaft gefährden könne. Selbst der britische Premierminister Boris Johnson, der ansonsten Trump für seine Wachstumspolitik in den USA lobte, war in dem Punkt kritisch. Freier Handel sei zentral für die Weltwirtschaft. Großbritannien habe 200 Jahre lang davon profitiert. Johnson und Trump hatten sich am frühen Morgen getroffen, um über ein Handelsabkommen zu sprechen. Trump lobte Johnson als den besten Mann, der den Ausstieg Großbritanniens aus der EU organisieren könnte. Und versprach schnelle Hilfe nach dem Brexit.
We're having very good trade talks between UK and ourselves. We'll do a very big trade deal, bigger than we've ever had with the UK.
Wir hatten sehr gute Handelsgespräche mit dem Vereinigten Königreich. Wir werden ein sehr großes Handelsabkommen haben, größer als wir es jemals zuvor mit ihnen hatten. Ansonsten, so verlautet es aus dem Umfeld der Regierungschefs, sei Boris Johnson bei seinem ersten G7-Gipfel auf einer Linie mit den anderen Europäern. Gesprochen wurde auch über eine Reform der Welthandelsorganisation WTO. Da gehen die Auffassungen anscheinend noch auseinander. Die USA verlangen eine grundsätzlich neue Ausrichtung der WTO. Andere fordern, dass Donald Trump zunächst seine Blockade der Organisation aufgibt, sodass sie wieder das tun kann, wofür sie gegründet wurde, Konflikte zwischen Staaten in Handelsfragen zu lösen.
Aber Konflikte zu lösen unter Beteiligung von Donald Trump, das scheint sehr schwierig zu sein. Und so macht auch das G7-Gipfeltreffen in Biarritz zwischendurch einen etwas unsortierten Eindruck. Welthandel und Klimaschutz sollten die beiden Oberthemen sein. Aber immer wieder schiebt sich US-Präsident Trump in den Vordergrund und besetzt die Agenda. Anja Günther, Sie beobachten das Treffen in Biarritz. Was kann man unter solchen Umständen überhaupt von diesem G7-Gipfel an Ergebnissen erwarten?
Das ein oder andere Ergebnis hat es ja schon gegeben. geben bei diesem Gipfel und es wird auch noch einiges folgen, denn die Tagesordnung ist lang und das Ganze geht hier ja noch bis Montag zum frühen Nachmittag. Die Frage ist natürlich dann immer, was wird von diesen Ergebnissen tatsächlich umgesetzt? Denn das, was man dann möglicherweise auf diverse Einzelerklärungen zu bestimmten Themen draufschreibt, das muss ja dann auch erstmal irgendwie in die Tat umgesetzt werden. Das ist immer das große Problem nach diesen G7-Gipfeln, ob das wirklich passiert und ob das wirklich auch alle mittragen, alle Staats- und Regierungschefs, diese Beschlüsse, die man hier fällt. Auch das ist ja noch keineswegs sicher bei all diesen schwierigen Themen, die hier beraten werden. Insofern kann man auf jeden Fall sagen, die G7-Treffen sind schon gut, weil sie eine Möglichkeit sind, sich mit ein bisschen Ruhe und auch vertrauensvoll auch in Einzelgesprächen auszutauschen. Das passiert ja sonst auch nicht so oft, dass die Staats- und Regierungschefs dafür Zeit haben. Das ist deswegen ein wichtiges Format, auf jeden Fall. Die große Frage ist eben immer, und das ist ja oft auch die Kritik der Zivilgesellschaft, was wird dann wirklich umgesetzt und wie einig ist man sich am Ende oder schert da wieder jemand aus? Trotzdem, ich glaube, das Treffen an sich ist schon ein wichtiges Signal.
Welche Rolle spielt die Bundeskanzlerin?
Die Bundeskanzlerin erleben wir hier, wie sie so häufig ist, sehr konzentriert, aber immer wieder auch lächelnd. Sie wirkt schon wirklich entspannt und man sieht sie auch immer wieder sehr eng neben Emmanuel Macron sitzen, also neben Frankreichs Präsident und dem Gastgeber. Also da ist schon ein sehr starker Schulterschluss. Sie hat ja auch immer durchblicken lassen. Also ich als Kanzlerin hier alleine kann nichts bewegen, aber gemeinsam mit Frankreich, da sind wir auf jeden Fall schon mal stärker bei den Themen, bei denen es schwierig wird. Und sie hat ja auch immer gesagt, ich kämpfe auch nur noch an den Stellen, von denen ich überzeugt bin, dass ich da etwas erreichen kann. Ansonsten verkämpfe ich mich da nicht mehr. Und genauso agiert sie hier im Prinzip, auch wenn man sie hier so ein bisschen beobachtet. Und was man aus den Arbeitstreffen, die ja hinter verschlossenen Türen stattfinden, so hört, ist, sie tritt ein wenig als Vermittlerin auf. So war das schon im Handelsstreit. Da soll sie auch noch mal darauf verwiesen haben, wir brauchen zur Lösung globaler Handelskrisen wie dieser einfach immer konstruktive Gespräche, müssen uns da immer bemühen und wir müssen lösungsorientiert diskutieren. Und sie hat viele bilaterale Gespräche geführt, von denen man hinterher hörte, da haben auch viele Staats- und Regierungschefs durchaus die Meinung der Kanzlerin dezidiert zu den schwierigen Themen wissen wollen. Also sie ist schon jemand, dessen Rat man hier sucht. Sie hat ja auch sehr viel Erfahrung und auch eben jemand, der, wenn es ganz schwierig wird, sehr vermittelnd auftreten kann.
Anja Günther vom Gipfel in Biarritz, Dankeschön. Es war ja schon vergangene Woche angekündigt worden, dass der G7-Gipfel sich mit den Bränden in den Wäldern des Amazonasgebiets befassen würde. Und tatsächlich haben sich die Staaten, wie gerade gehört, auf eine Unterstützung der betroffenen Regionen einigen können. Auch die brasilianische Regierung ändert ihren Kurs. Sie hat Geld freigegeben, das zum Kampf gegen die Waldbrände eingesetzt werden soll. Die Feuer lodern aber unterdessen weiter. Anne Herberg mit Einzelheiten.
Grell schlagen die Flammen in den Nachthimmel von Mato Grosso. Die Feuerwehrbrigade zieht noch vor Sonnenaufgang los. Ihr mutiger Einsatz gegen die Brände in diesem Nationalpark gleicht dennoch einem Kampf von David gegen Goliath. 1400 Einsatzkräfte stehen in Mato Grosso, einem Bundesstaat fast anderthalb Mal so groß wie Frankreich, zehnmal so viel Bränden gegenüber, erklärt Feuerwehrmajor Antonio Marco Guimarães. Wir registrieren aktuell 14.000 Brände in Mato Grosso. Das sind doppelt so viele wie im Vorjahr. Das hat uns leider völlig überrascht. Dazu trifft uns das trockene Klima in diesem Jahr besonders stark. Aber wir müssen auch die Frage der Klimaveränderung. Am Samstag haben Brasiliens Streitkräfte damit begonnen, die Löscharbeiten zu unterstützen. 44.000 Soldaten stehen für den Einsatz bereit. Präsident Bolsonaro hatte ihn am Freitag per Dekret erlaubt. Meine Regierung zeigt null Toleranz auch gegenüber Umweltverbrechern. Deswegen bieten wir jetzt allen Amazonasstaaten unsere volle Unterstützung an. Bolsonaro am Freitag bei einer Fernsehansprache. Er reagierte damit auch auf den zunehmenden internationalen Druck. Am Samstag dann wieder ein ganz anderer Ton. Abgefangen am Ausgang des Präsidentenpalastes erklärte Bolsonaro: Im Schnitt haben wir weniger Brände als in den letzten Jahre. Die Situation normalisiert sich. Und es ist nicht so, dass der Urwald verbrennt, wie die Leute sagen. Es brennt in den Zonen, in denen legal abgeholzt wird. Damit widerspricht er erneut offiziellen Daten der staatlichen Weltraumbehörde INPE, die anhand von Satellitenbildern seit Januar rund 78.000 Brände in Brasilien registrierte, 84% mehr als im Vorjahr. Und allein in dieser Woche gab es 68 Meldungen aus indigenen Territorien und nationalen Schutzgebieten. Gerade auch dort habe die illegale Abholzung massiv zugenommen, denunzieren indigene Gemeinschaften und Umweltschützer. Die Region Mato Grosso ist mit am stärksten betroffen. Der Feuerwehr fehlen die Mittel, umso mehr seit Zuschüsse aus dem sogenannten Amazonasfonds wegfallen. Finanziert wird er von Norwegen und Deutschland, doch die Regierung von Präsident Bolsonaro blockiert seit Amtsantritt alle Projekte des Fonds. Norwegen legte die Mittel vorerst auf Eis. Feuerwehrmajor Guimarães. Der Amazonasfonds finanziert entscheidend unseren Fuhrpark und das Material, mit dem wir die Brände bekämpfen. Unglücklicherweise gibt es jetzt diese Kürzungen, die wir für falsch halten. Der Wald brennt derweil nicht nur am Amazonas und nicht nur in Brasilien. Ganz Südamerika meldet, selbst für die Trockenzeit, ungewöhnlich viele Brandherde. Besonders dramatisch ist die Lage auch in Bolivien. Dort melden die Behörden inzwischen, innerhalb von 2 Wochen seien fast 1 Million Hektar Wald verbrannt. Doppelt so viel wie sonst in einem ganzen Jahr.
Anhaltende Hitze, Trockenheit und starken Wind gibt es auch in Griechenland. Und auch dort sind Dutzende Brände ausgebrochen. Auf der Touristeninsel Samos sind 5 Hotels vorübergehend evakuiert worden. Außerdem saßen an manchen Stränden Menschen fest, denen der Landweg abgeschnitten worden war. Auch Mittelgriechenland, die Peloponnes und Korfu sind von den Feuern betroffen. Christian Buttgereit.
Die Wasserpumpen leisten unermüdlich ihren Dienst, während der Wind die Feuer immer wieder anfacht. Stundenlang kämpften Feuerwehrleute und Freiwillige gestern gegen Waldbrände auf der griechischen Insel Samos. Der starke Wind und Temperaturen bis zu 35 Grad im Schatten machten den Brandbekämpfern Sorgen, obwohl die Feuer eigentlich nicht besonders groß waren. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden am Abend im Ferienort Phytagorio im Südosten von Samos 5 Hotels evakuiert. Ein Feuerwehrmann erklärte einem Reporter des griechischen Fernsehens: In diesem Moment ist die Situation außer Kontrolle. Wir haben Hotels evakuiert, damit keine Menschen Gefahren ausgesetzt sind. Wir bemühen uns mit allen Kräften aus der Luft und auf dem Boden die Lage unter Kontrolle zu bringen. Zudem holte die Küstenwache Dutzende Menschen von Stränden in der Umgebung mit Booten ab. Sie waren dort wegen des dichten Rauchs abgeschnitten. Etwa 1000 Urlauber wurden vorübergehend in Sporthallen untergebracht. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie der Bürgermeister von Samos, Christodoulos Sevastakis, dem griechischen Nachrichtensender Sky am Morgen sagte. Wir haben die Touristen aus den Hotels und von den Stränden geholt, weil wir Angst hatten. Es gab viel Wind und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Jetzt sind sie alle wieder zurück in ihren Unterkünften. Die Feuer kamen nicht ganz überraschend. Der Zivilschutz hatte für das Wochenende die 2. höchste Alarmstufe für Waldbrände ausgerufen. Den Griechen sitzt noch die Waldbrandkatastrophe vom vergangenen Jahr in den Knochen. Damals waren nahe der Hauptstadt Athen mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Ursache damals waren das im Sommer verbotene Verbrennen von Gartenabfällen. Andere Brände werden durch herumliegende Glasscherben und Fahrlässigkeit wie etwa weggeworfene Zigarettenkippen ausgelöst. Im gesamten östlichen Mittelmeerraum kommt es in diesem Jahr zu zahlreichen Waldbränden. In der Türkei brannte tagelang ein Waldgebiet bei Izmir. Dort gilt absichtliche Brandstiftung als Ursache. In Ostanatolien haben ebenfalls zahlreiche Wälder und Buschflächen gebrannt und zum Teil historische Klöster und Kirchen bedroht. An vielen Orten wurde beklagt, dass die Löscharbeiten schleppend verliefen. Als Grund dafür gilt die Privatisierung der Waldbrandbekämpfung. Oppositionspolitiker bemängeln, das Unternehmen, das die letzte Ausschreibung gewonnen habe, verfüge nicht über genügend einsatzfähige Löschflugzeuge.
In Hongkong sind wieder Zehntausende auf die Straße gegangen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Sie führen ein anderes Leben als die Menschen im übrigen China, denn sie kennen Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und wollen ihre Lebensumstände behalten. Vor 22 Jahren, als die britische Kronkolonie Hongkong zur chinesischen Sonderverwaltungszone wurde, war das auch schriftlich zugesichert worden. Aber inzwischen versucht die chinesische Regierung doch immer mehr Einfluss zu nehmen. Die Proteste in Hongkong verlaufen längst nicht mehr friedlich. Steffen Wurzel berichtet.
Die Gewalt im Zuge der Proteste in Hongkong hat eine neue Stufe erreicht. Am Abend lieferten sich radikale Protestierer heftige Straßenschlachten mit der Polizei. Sie bewarfen die Einsatzkräfte mit Pflastersteinen und Brandsätzen. Einige Protestierer gingen mit Baseballschlägern direkt auf die Polizisten zu. Erstmals seit Beginn der Proteste Anfang Juni feuerte ein Polizist heute einen Warnschuss aus seiner Pistole ab, um die Protestierer zurückzuhalten. Auf einem Video einer Reporterin der South China Morning Post ist das zu sehen und zu hören. Die Hongkonger Polizei setzte heute auch zum ersten Mal Wasserwerfer ein gegen die Protestierer. Genauer gesagt gegen diejenigen, die im Anschluss an eine genehmigte und friedliche Demo im Stadtteil Zhuanwan Straßensperren errichtet hatten. Die Fronten sind verhärtet. Hongkongs Polizei wirft den radikalen Protestierern vor, für die Gewalteskalation verantwortlich zu sein. Die Anti-Regierungsdemonstranten wiederum werfen den Polizisten einen übermäßigen Einsatz von Gewalt vor. Sie verweisen etwa auf Videoaufnahmen von einer Demonstration gestern. Zu sehen ist, wie Polizisten einen festgenommenen Demonstranten an den Armen festhalten und über die Straße ziehen. Der Mann ist in dieser Situation offensichtlich wehrlos. Er trägt keine Schuhe mehr und sein Oberkörper ist halb entblößt. Polizisten schleifen ihn über den Asphalt und schlagen mit Gummiknüppeln auf ihn ein. Trotz der Gewalt am Samstag und Sonntagabend, der große Teil der Anti-Regierungsproteste in Hongkong verlief auch dieses Wochenende wieder friedlich. Menschen aus allen Bevölkerungsschichten beteiligten sich mit verschiedenen Aktionen. So gab es heute einen kleinen Protestmarsch von Schriftstellern und Autoren. Sie marschierten durch den Hongkonger Stadtteil Central. Free Hongkong! Free Hongkong! Tammy Ho, die Präsidentin des Hongkonger Pen-Clubs. Auch andere Berufsgruppen haben ja in den vergangenen Wochen Proteste organisiert. Jetzt waren wir der Meinung, auch Schriftsteller in Hongkong sollten etwas tun. Hongkongs umstrittene Regierungschefin Carrie Lam teilte am Wochenende mit, dass sie sich mit 19 Vertretern aus Politik und Wirtschaft getroffen habe, um über Auswege aus der politischen Krise zu beraten. Die Hongkonger Tageszeitung South China Morning Post berichtet, dass zahlreiche Teilnehmer dieses Gesprächs Carrie Lam bei dem Gespräch aufgefordert haben, auf die Protestierer zuzugehen. Sie rieten Hongkongs Regierungschefin demnach, das umstrittene China-Auslieferungsgesetz vollständig zurückzunehmen. Auch forderten sie Carrie Lam dem Bericht zufolge auf, die Polizeigewalt bei den Protesten der vergangenen Wochen untersuchen zu lassen.
Im August 1944, also vor 75 Jahren, haben Angehörige der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS in Fevizzano in der Toskana ein Massaker verübt. Sie ermordeten mehr als 400 Menschen. Heute wurde in Fevizzano Bundespräsident Steinmeier empfangen. Er bat um Vergebung für das deutsche Verbrechen und übernahm Verantwortung. Ohne Schlussstrich. Jörg Seißelberg berichtet.
Bereits die Wahl der Sprache war eine Geste. Frank-Walter Steinmeier sprach in Fevizzano nicht auf Deutsch, sondern auf Italienisch, der Sprache der Opfer, ihrer Angehörigen und Nachfahren. Mit Trauer verneige ich mich vor den Toten des Massakers von Fevizzano. Ich bitte Sie um Vergebung für die Verbrechen, die Deutsche hier verübt haben. Mehrere tausend Menschen verfolgten die Gedenkveranstaltung in der Gemeinde in der nördlichen Toskana. Mehrfach unterbrachen sie Steinmeiers Rede mit Beifall. Der Bundespräsident betonte, die Deutschen seien sich der Verantwortung bewusst, die sie tragen. Diese Verantwortung kenne keinen Schlussstrich, so Steinmeier. Gerade die jungen Menschen müssten wissen, was geschehen ist. Unsere Verantwortung ist es, eine gemeinsame Erinnerungskultur zu schaffen und das Wissen an die nächsten Generationen weiterzugeben. Für eine bessere Zukunft in einem geeinigten Europa. Das Massaker von Fevizzano zählt zu den blutigsten und brutalsten, die Truppen der deutschen Waffen-SS im Sommer 1944 auf ihrem Rückzug in der Toskana verübten. Mehr als 400 Menschen, die meisten von ihnen Frauen, Kinder und Alte, wurden in Fevizzano und seinen Ortsteilen ermordet, als Rache für Partisanenangriffe in der Region. Wer vergesse, sei anfälliger für Intoleranz und Gewalt, sagte der Bundespräsident und schlug einen Bogen zur aktuellen politischen Situation in Europa. Unser gemeinsames Europa gründet sich auf einem Versprechen. Nie wieder entfesselter Nationalismus, nie wieder Krieg auf unserem Kontinent. Nie wieder Rassismus, Hetze und Gewalt. Daran müssen wir uns erinnern, gerade in Zeiten, in denen das Gift des Nationalismus wieder einsickert in Europa. Nicht nur in Deutschland, auch in Italien ist Fevizzano als Ort eines der größten SS-Massaker im Land bislang nur wenigen Menschen bekannt. Mazzabotto, die Fossa Ardeatine und Sant'Anna di Stazzema sind die großen Symbolstätten zur Erinnerung an die Opfer der Nazi-Verbrechen in Italien. Ein Grund für die bislang geringe Aufmerksamkeit für Fevizzano: die Akten zu diesem Verbrechen lagerten, ähnlich wie im Fall Sant'Anna di Stazzema, über Jahrzehnte unentdeckt in einem Schrank in einem Militärgericht in Rom, dem sogenannten Schrank der Schande. Erst mit großer Verspätung begann in den 90er Jahren die juristische Aufarbeitung. Mehrere Dutzend ehemalige SS-Soldaten wurden in Italien in Abwesenheit verurteilt. In Deutschland kam es nie zu einem Schuldspruch. Marco Cesqui, der in einer Sondereinheit der Carabinieri zur Aufklärung des Verbrechens mitgearbeitet hat, zog am Rande der heutigen Gedenkveranstaltung eine aus juristischer Sicht bittere Bilanz. Kein deutscher Soldat hat seine Strafe verbüßt. Ihnen ist der Prozess gemacht worden, sie sind verurteilt worden. Dann ist das Ganze nach Deutschland weitergeleitet worden und dort ist nie etwas passiert. Auch Steinmeier räumte ein, Deutschland sei bei der Aufarbeitung des Massakers von Fivizzano seiner Verantwortung nicht gerecht geworden.
Wer sein Haus saniert, der kann Fördermittel dafür bekommen. Zum Beispiel, wenn die Fenster bestimmten Standards entsprechen oder das Dach besser gedämmt wird. Künftig könnte sich das Sanieren auch noch steuerlich lohnen. Es gibt einen Vorstoß aus dem Bundesbau- und Innenministerium, nach dem man Sanierungsmaßnahmen von der Steuer absetzen könnte. Und zwar auch dann, wenn ein Haus nur zum Teil saniert wird. Das Vorhaben soll als Klimaschutzprogramm verstanden werden, denn da hat die Bundesregierung Aufholbedarf. Angela Ulrich aus Berlin.
Anne-Kathrin Bohle ist eine handfeste Person. Sie lebt nicht in Wolkenkuckucksheim. Die Staatssekretärin im Bundesinnenministerium ist dort fürs Bauen zuständig und hat in Sachen Klimaschutz erneut die Besitzer älterer Häuser ins Visier genommen. Denen möchte Bohle helfen bei der klimagerechten Sanierung, und zwar mit Steuergeldern. Der Deutschen Presseagentur hat Bohle gesagt, dass es künftig mehr Fördergelder geben soll, wenn Hausbesitzer zum Beispiel neue Fenster einbauen, wenn sie besser dämmen oder eine neue Heizung installieren. Auch wenn nicht das ganze Haus in energetisch saniert wird, schon für Teilbereiche soll es steuerliche Entlastungen geben, betont Bohle. Bauminister Seehofer rechnet dadurch zwar mit mindestens 1 Milliarde Steuereinnahmen weniger, wenn die Sanierungen für mehr Klimaschutz abgeschrieben werden können. Doch so steht es auch schon im Koalitionsvertrag als Ziel, dass energetische Gebäudesanierung steuerlich gefördert werden solle. Allerdings streiten sich die Regierungsparteien darum. Denn wie genau das angekündigte Wahlrecht des Antragstellers aussehen soll, auf entweder einen Zuschuss oder ob die Beträge auf das zu versteuernde Einkommen anrechenbar sein werden, das ist offen. Direkte Zuschüsse sind jedenfalls für die interessanter, die wenig verdienen oder Rentner sind. Die Koalition hat sich noch nicht geeinigt. Dass bis zum 20. September, der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts in Berlin, etwas passieren muss, gerade beim Punkt Gebäudesanierung, hat auch die Kanzlerin noch mal klargemacht. Sie will beim kurz danach folgenden Klimagipfel in New York etwas präsentieren.
Wir wissen, dass wir mehr tun müssen. Auch Deutschland wird bis zur Generalversammlung der Vereinten Nationen seine zusätzlichen Vorschläge vorlegen.
Im Gebäudebereich liegt beim Klimaschutz besonders viel im Argen. Die CO2-Reduzierung ist bisher gleich null, eher sogar mit Tendenz nach oben, müsste aber drastisch sein, um den erforderlichen Beitrag zum Klimaschutzziel zu erreichen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze spricht über den Gebäudesektor als ein Sorgenkind im Klimaschutz. Um das geplante Gebäudeenergiegesetz streitet die Koalition. Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte die Ministerin, die geplanten Klimaschutzstandards für Neubauten seien zu lasch. Schulze fordert höhere Standards. Die SPD-Ministerin fühlt sich ausgebremst und drängt seit langem.
Wir werden das Thema Klimaschutz in dieser Regierung lösen müssen.
Beim Koalitionspartner Union fürchtet man, durch mehr Klimaschutz die Baupreise hochzutreiben. Wohnraum müsse bezahlbar bleiben, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte zuletzt eine Abwrackprämie für Ölheizungen angeregt. Bisher schon fördert die staatseigene Förderbank KfW Fassadendämmungen oder neue Heizungen. Die Erfolgsbilanz ist aber eher mäßig. Die Vorschläge häufen sich knapp einen Monat vor dem Klimakabinett. Doch ein wirksames Gesamtkonzept scheint nicht in Sicht.
Vor einem Jahr ist in Dresden ein Mann erstochen worden und die Tat hatte damals eine Reihe von fremdenfeindlichen Demonstrationen und Übergriffen ausgelöst. Der Täter, ein Syrer, ist inzwischen verurteilt worden, aber die Stadt kommt immer noch nicht zur Ruhe und sie steht auch im Fokus. Denn am 1. September, nächsten Wochenende also, wird in Sachsen und Brandenburg gewählt und es werden hohe Stimmengewinne für die AfD erwartet. Gestern haben in Dresden Menschen aus ganz Deutschland gegen Fremdenhass und Intoleranz demonstriert. In Chemnitz in Sachsen werden heute Abend dagegen Rechtsextremisten aufmarschieren. Und die Union läutet heute Abend in Dresden wiederum ihren Wahlkampf-Endspurt ein auf einer Klausurtagung. Christopher Jänert mit Einzelheiten.
Es geht um viel für die Union, vor allem für die CDU. Schafft sie es bei der Landtagswahl in Sachsen, deutlich stärker als die AfD zu sein? Bei letzten Umfragen konnte die CDU in Sachsen doch wieder etwas zulegen und die AfD zumindest leicht distanzieren. Aber dass es bis zur Wahl am nächsten Sonntag auch so bleibt, das ist nicht ausgemacht. Genau wie in Brandenburg. Da liegt die CDU momentan auf Platz 3, hinter SPD und AfD. Bei der Klausur in Dresden wird es aber nicht nur um die beiden Wahlen im Osten gehen, sondern auch um Bundesthemen, und zwar vor allem um die Wirtschaft. Von Vertrauen in die Zukunft ist bei der Union die Rede. Und wie die Wirtschaft stabil gehalten werden kann, auch wenn sich die Konjunktur abkühlt und verschiedene Krisen auf der Welt nicht gerade förderlich sind. Dafür haben sich die Spitzen der Union Expertenwissen geholt. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, ist ebenfalls mit in Dresden. Er hat unter anderem mit seinem Deutschlandplan für Schlagzeilen gesorgt. Darin unter anderem mehr Investitionen, zum Beispiel in klimafreundliche Technologie, finanziert durch neue Schulden. Die seien nämlich im Moment dank Minuszinsen billig wie nie, so Hüter. Neben Plänen wie diesem dürften aber auch mögliche Steuerentlastungen beim Unionstreffen besprochen werden. Für Diskussionen wird wohl auch ein Vorstoß des GroKo-Partners in Berlin sorgen. Das SPD-Präsidium will nämlich zu Wochenbeginn über eine neue Vermögenssteuer sprechen. Interimsparteichef Schäfer-Gümbel geht es dabei um eine Steuer nach Schweizer Vorbild. Dort werden unter anderem Immobilien, Aktien, Schmuck und Kunstwerke mit ins Vermögen eingerechnet und entsprechend versteuert. Und für den Fall, dass die Wirtschaft nicht so gut läuft, gäbe es dort sogenannte Verschonungsregeln, so Schäfer-Gümbel. Trotzdem, bisherige Reaktionen zeigen, dass so etwas mit der Union nicht zu machen sein dürfte. Aber nicht nur die Union trifft sich zur Präsidiumsklausur in Dresden. Auch die Grünen sind ab Montag dort und werden besprechen, wie sie bei der Landtagswahl möglichst gut abschneiden können. Mit dabei sind die Spitzenkandidaten aus Sachsen sowie ein Politikprofessor der Universität Harvard.
Und damit zum Sport im Echo des Tages. Uli Schäfer ist bei mir im Studio und wir gucken zuerst mal auf die Fußball-Bundesliga. Wie steht's denn zwischen Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg?
Halbzeitpause. Wolfsburg führt mit 1:0 durch ein Elfmetertor von Wout Weghorst. Der VfL könnte ja mit dem zweiten Saisonsieg nach Punkten gleichziehen mit Spitzenreiter Dortmund und mit dem zweiten RB Leipzig. Leipzig hat nämlich heute schon gewonnen mit 2:1 gegen Frankfurt. Das erste Tor hat Timo Werner erzielt. Das passt, denn der hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Er geht also nicht zu den Bayern.
Auch in der zweiten Bundesliga wurde gespielt. Zwei Teams aus dem Norden waren am Start, der VfL Osnabrück und der Hamburger SV. Wie haben die sich geschlagen?
Die Hamburger haben gewonnen, 4:2 in Karlsruhe. Der HSV ist jetzt auch wieder Tabellenführer der zweiten Liga. Aber der Trainer Dieter Hecking, der ist weit davon entfernt, euphorisch zu sein.
Ich weiß, dass es ein ganz, ganz schwerer Weg ist. Das hat man dann auch gesehen, als es 3:1 gefallen ist, dass wir noch längst nicht so souverän sind. Aber die Mannschaft hat Nehmerqualitäten, auch heute wieder gezeigt, mit dem 2:3 jetzt nochmal wackeln können, um dann den letzten Konter zu setzen. Das ist das, was für mich zählt.
Aufsteiger Osnabrück hat verloren, 0:1 in Nürnberg. Aber der VfL hat aus den ersten 4 Spielen 6 Punkte geholt, alles im grünen Bereich.
Soweit der Fußball, aber heute ist auch die Reit-WM in Rotterdam zu Ende gegangen. Gab es für die deutschen Springreiter zum Abschluss noch eine Medaille?
Leider nein. Sie gehörten zwar zu den Mitfavoriten, sind am Ende aber leer ausgegangen. Als Beste kam Weltmeisterin Simone Blum mit ihrem Pferd Alice auf Platz 4.
Ja, enttäuscht ist man, glaube ich, immer ein bisschen. Aber ich glaube, das ist hier nicht richtig, weil Alice, glaube ich, super gesprungen. Es waren unheimlich anstrengende Tage, wieder viele Runden und sie hat wieder ihr Bestes gegeben. Und so ist es jetzt.
Auch Markus Ehning verpasste als Fünfter die Medaillen. Der Titel ging an den jungen Martin Fuchs aus der Schweiz.
Bei der Hockey-WM standen sich heute im Finale der Frauen Deutschland und die Niederlande gegenüber. Wer hat Gold gewonnen?
Die Niederlande. Deutschland hat nämlich 0:2 verloren und damit leider auch die direkte Qualifikation für Olympia 2020 verpasst. Nur der Europameister ist da direkt dabei. Die deutschen Hockeyfrauen müssen jetzt nachsitzen, können aber in 2 Qualifikationsspielen im November das Olympiaticket noch lösen. Genau wie die Männer, die haben die EM auf Platz 4 beendet. Und zum Schluss noch ein Blick auf die Handball-Bundesliga. Heute ist der erste Spieltag zu Ende gegangen. Alle Titelkandidaten sind mit einem Sieg in die Saison gestartet. Meister Flensburg-Handewitt gewann in Melsungen 24:19. Pokalsieger Kiel, Göppingen 31:24. Und die Rhein-Neckar-Löwen gewannen in Ludwigshafen 26:23. Außerdem gewann Hannover-Burgdorf gegen Minden mit 36:30.
Dankeschön, Uli Schäfer. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.